Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Wakanda Forever.
Oder, ja, Rufus Black. Nee, heißt er Rufus? Nein, Sirius Black. Sirius Black aus der Harry Potter-Reihe.
Rufus Black.
Rufus Black ist der Leser, der Vorleser, genau, der Erzähler. Der Hörbücher und Sirius Black ist eine Figur. So. Ja, was musste ich heute Morgen im Radio hören? Das Aquadom von Sea Life in Berlin ist geplatzt. Millionen Liter Wasser sind dabei ausgelaufen. 2 Menschen wurden verletzt und 1500 Fische sind verendet. Ganz schön krass, aber was wir uns da gleich gefragt haben ist, das kann doch kein Zufall sein, dass das jetzt ausgerechnet in der Startwoche von Avatar The Way of Water passiert ist. Hat James Cameron selber da irgendwie mit einem Vorschlaghammer ganz Arbeit geleistet? Ist das alles nur ein krasser PR-Stunt? Was meint ihr?
Ich habe mir gerade, als du es gesagt hast, vorgestellt, wie James Cameron sich irgendwie so auf Knien in dieses Hotel geschlichen hat mit so einem Hammer und irgendwo hinter so einer Blumenvase sitzt und wartet, bis niemand hinguckt und dann da so ein Loch reinhaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso passiert ist. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist irgendwie krass und das ist irgendwie total krass auch, dass so viele Fische da drin waren und die jetzt alle tot sind.
Also das wäre so
ziemlich morbider PR-Gag, wenn James Cameron das gemacht hätte.
Ich hoffe ja immer noch, dass die Hotelmitarbeiter ganz schnell hingerannt sind, die Fische geschnappt haben und jetzt sämtliche Waschbecken im ganzen Hotel mit Fischen und sämtliche Badewannen mit Fischen blockiert sind.
So Moment, findet Nemo alle in so kleinen Plastiktütchen sind die jetzt.
Ja.
Und dann versuchen die bestimmt auch zu fliehen in
das Spray. Das war tatsächlich eines der ersten Sachen, die ich mich gefragt habe, warum das keiner gemacht hat. Die armen Fische. So schwierig kann das ja nicht sein. Die einfach, also so mindestens eine Handvoll müssen ja nicht 1500 Fische. Ja, okay. Ist vielleicht ein bisschen schwierig.
Jeder Hotelgast nimmt sich so einen Fisch und dann ist das
und
schon
passt
mal.
Passt dann auf den auf, ja. Aber ja, das ist scheinbar nicht passiert.
Ich glaube, es war auch zu früh. Es war 6:15 heute Morgen.
Da ist man noch nicht drauf vorbereitet auf so eine Aktion.
Nee, normalerweise immer. So ab 7 Uhr bin ich immer darauf vorbereitet, dass ein Aquarium platzt.
Ja, ab 7 Uhr ist okay, ja.
Aber vor 7 ist halt schwierig.
Aber wie passiert sowas eigentlich? Also wie kann das passieren?
Materialermüdung. Und ich glaube, bei einer Million Liter Wasser, die haben natürlich auch einen ordentlichen Druck und ein ordentliches Gewicht. Und dann macht es halt Peng. Von wegen, war ja so früh und das hat keiner mitbekommen. Das war wohl, also das ist ja wirklich geplatzt. Das war wohl eine richtige Explosion, die auch so private Seismographen aufgefasst haben in Berlin. Wow.
Wir haben
also
private Seismographen in Berlin?
Ja.
Was es nicht alles in Berlin gibt, ne? Habe ich zumindest heute Morgen gelesen.
Wo ist denn dieses Aquarium? Oh, nee, Quatsch, das war in einem Hotel, ne?
Ja.
Gegenüber von Sea Life. Also vielleicht nochmal, ich habe nämlich auch erst gedacht, als ich das im Radio gehört habe, da ist halt ein Aquarium, so ein 2x2 Meter Aquarium kaputt gegangen. Nee, ja. Aquadom ist, weiß ich nicht, 20 Meter hoch, so ein riesiger Wasserzylinder, durch den man mit so einer Art Fahrstuhl durchfahren konnte. Ja, konnte, jetzt halt leider nicht mehr. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Von einer Wasserkatastrophe zur nächsten Fragezeichen. Wir reden nämlich heute über Avatar The Way of Water. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mag. Hallo.
Hallo, Fabian.
Und Laura Samide, unsere Expertin für Drehbücher und Charakterentwicklungen. Hallo, Laura.
Hi, Fabian. Hi, Lisa.
Genau, und ich bin Fabian Douglas, ebenfalls Moderator von GigaTV Mac. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast, powered by Vodafone. Ja, wir haben, also zumindest ich, ihr nicht, aber ich habe relativ spontan Avatar 2 geguckt und da haben wir dann so intern drüber geredet und gemeint, da müssen wir eigentlich einen Podcast machen. Lass uns doch einen Podcast machen, denn das ist ja das Schöne. Wir müssen da jetzt nicht groß irgendwie Technik auffahren, sondern können das alle aus unserem Homeoffice machen. Deswegen bekommt ihr jetzt unseren Ersteindruck mehr oder weniger ungefiltert. Natürlich jetzt erstmal spoilerfrei. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ab wann der Spoilerteil beginnt, könnt ihr das dann in den Shownotes nachschauen. Das heißt, am Anfang jetzt, wenn ihr Avatar 2 noch nicht geguckt habt, keine Sorge. Bevor wir aber in die Unterwasserwelt von Pandora eintauchen, erstmal ein wenig Werbung. In der Welt von Avatar ist die Erde mittlerweile unbewohnbar geworden. Damit es in der Realität nicht so weit kommt, müssen wir es schaffen, neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Vodafone will hier mit seinem One-for-One-Versprechen einen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird. Mindestens 1 Million jährlich. Alte Geräte funktionieren manchmal vielleicht nicht mehr so einwandfrei, allerdings können sie noch recycelt werden. Und mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Und damit aus der Welt der Werbung zurück nach Pandora. Und das Erste, was ich euch mal fragen wollte, ist, wie habt ihr denn eigentlich Avatar 2 geguckt? Denn es gibt 2D, das hat, glaube ich, keiner gemacht. Dann gibt es 3D und dann gibt es 3D HFR. Was war es denn bei euch?
Ich habe normales 3D gehabt, ja.
Ja, ich auch. Normales 3D.
Also, das 3D halt, was Fabian gesagt hat, bevor er das andere gesagt hat.
Ach so, ja, schade. Also ich habe 3D OV geguckt, natürlich. 3D HFR, falls ihr nicht wisst, was das ist. HFR steht für High Frame Rate. Also eine erhöhte Bildwiederholrate. Und das kennt ihr vielleicht noch, diesen Begriff, damals als der Hobbit ins Kino kam. Der wurde ja auch mit diesem HFR angepriesen. Peter Jackson hat gesagt, das verändert das Kino. Und ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, sieht aus wie auf einem billigen Camcorder gedreht. Es hat nämlich den sogenannten Soap-Effekt gehabt. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Aber normalerweise, das haben wir so gelernt. Das ist so eine Seherfahrung, die einfach in unserem Gehirn mittlerweile so fest verankert worden ist. Das heißt, wir verbinden eine Bildwiederholrate von so 25 Frames per Second, verbinden wir mit Kino. Und alles, was höher ist, also weiß ich nicht, 30 oder mehr oder 60, das verbinden wir mit Fernsehen, weil die Soap-Operas im Fernsehen werden natürlich nicht bei 25 Frames per Second gefilmt, sondern mit normalen Kameras mit 60 Frames per Second. Und tatsächlich war das so, als ich damals den Hobbit gesehen habe, das fühlte sich alles nicht wie, also es fühlte sich nicht cinematografisch an. Ich weiß nicht, habt ihr das damals mit HFR geguckt oder normal?
Den Hobbit oder?
Den Hobbit, ja.
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist schon so lange her, aber ich weiß noch genau, ich kann es sogar noch genauer sagen, weil ich letztens mal wieder den ersten Hobbit geschaut habe, dass das einfach so unglaublich, also das sieht so künstlich aus alles. Also vor allem habe ich mit einer Freundin halt, wir wollten jetzt eigentlich die Hobbit-Trilogie gucken und davor hatten wir die Herr-der-Ringe-Trilogie mal wieder geschaut. Und vor allem, wenn man das vergleicht, das ist einfach so, aus welchem Candy-Crush-Land ist dieser Film entsprungen? Also vielleicht ist es das, was du damit meinst. Ich wusste aber auch nicht mit den Sehgewohnheiten, dass man das, wie sagst du, Soap?
Der Soap-Opera-Effekt ist das.
Der Soap-Opera-Effekt, okay. Ja. Das kannte ich nicht, das ist interessant. Ach so.
Laura, hast du dem Ganzen auch etwas beizusteuern?
Nur, dass ich 3D grundsätzlich ziemlich doof finde, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, ich habe sogar meinen Technikabschluss über 3D gemacht und ich weiß gar nicht mehr genau warum, weil ich 3D so doof finde eigentlich. Ich glaube, ich wollte mich aber deshalb ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, um vielleicht auch rauszufinden, was ich genau daran so doof finde. Ich glaube, tatsächlich ist es für mich, zerstört es so dieses, was eigentlich für mich Kino ist. Und Kino ist für mich halt auch immer so ein bisschen gritty. Also irgendwie für mich schon wichtig irgendwie, dass man irgendwie noch so, also ich mag Filme einfach lieber, wenn man halt irgendwie noch so das Korn sieht, ja, und irgendwie so den Film spürt. Und sobald es in dieses totale Poppige geht und sobald es dann auch noch dazu in 3D geht, bekommt es so einen Event-Charakter und es hat nicht mehr, also es hat nicht mehr dieses Kino-Feeling für mich. Und ich weiß, dass ich das auch abstrahieren kann und sagen kann, okay, es ist einfach eine andere Art von Kino und das ist auch okay. Aber ich kann ja trotzdem eine Vorliebe dafür haben, ne? Und also für mich,
das geht nicht, Laura.
Nein, ich diskutiere gerade mit mir selbst darüber. Okay. Aber es ist so, ja, ich bleib dabei. Ich mag einfach 2D lieber als 3D.
Ich muss jetzt auch nicht alles in 3D sehen, glaube ich. Aber ich finde jetzt zum Beispiel bei Avatar habe ich auch schon gedacht, also das ist schon irgendwie geil, den in 3D zu sehen. Vor allem, also ich stimme dir zu, man muss da auf jeden Fall unterscheiden, welche Art von Film man schaut. Also ich muss jetzt keine, um mal wieder bei einem meiner Beispiele zu bleiben, ich muss jetzt keine Sandra Bullock-Rom-Com in 3D sehen. Sowas fände ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen.
Weiß auch gar nicht, ob das überhaupt angeboten wird.
Da bin ich mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das sehen könnte. Ich hatte aber auch tatsächlich jetzt beim neuen Avatar, ich muss sagen, ich kenne mich leider überhaupt nicht mit der Technik aus. Ich weiß nur, dass James Cameron einfach komplett ausrastet und gefühlt alle 2 Tage das Rad neu erfindet. Aber ich hatte das Gefühl, als wenn das 3D auch sensibler eingebaut wurde oder auf jeden Fall schlauer eingebaut wurde als sonst, weil es gibt ja auch, es werden ja schon auch einige Filme, also teilweise auch Marvel-Filme und so in 3D angeboten. Und da ist es halt so dieses 3D um 3D willen, so hier, guck mal, wir haben 3D und ballert überall 3D rauf und guck mal hier, jetzt kommt noch was nach vorne, weil wir haben ja 3D, da kann ja etwas nach vorne kommen. Und bei dem Film, da gab es immer so ein paar so kleine Momente, wo irgendwie das 3D so, weiß nicht, also ich fand, wenn man es so sagen kann, hatte es einen so einen leicht natürlichen 3D-Effekt, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir auch total zu. Und es ist jetzt witzig, ich stimme jetzt Laura sowohl zu und ich widerspreche ihr auch danach, also pass auf. Und zwar, ich kann das voll verstehen, was du meinst, denn ganz oft hat 3D ja so einen Gimmick-Charakter. Also viele Filme werden ja gar nicht in 3D gedreht. Und danach wird halt 3D nachträglich hinzugefügt und so wirkt das dann auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Film Die Känguru-Chroniken erinnert. Der kam dann irgendwann später nochmal neu ins Kino mit einer Szene in 3D.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Das wusste ich nicht.
Ohne Scheiß. Und zwar, das ist natürlich der hat sich natürlich dadurch darüber lustig gemacht, über die ganzen anderen Filme, die halt das so als Gimmick haben, wo man das vielleicht bei einer einzigen Szene sieht, aber ansonsten überhaupt nicht.
Muss man dann die ganze Zeit die Brille aufhaben, nur für diese eine Szene, wo es dann 3D gab?
Das weiß ich nicht. Eventuell ja, weil man ja nie weiß, wann diese eine Szene in 3D kommt, aber ich weiß es nicht, hab's nicht geguckt. Und der wollte sich natürlich darüber lustig machen, dass viele Filme das halt überhaupt nicht ausnutzen und dass das einfach nur ein Gimmick ist. Aber bei Avatar, also Avatar 1, finde ich, ist, weiß nicht, bislang der beste 3D-Film aller Zeiten mit einem 3D, das auch sehr natürlich sich angefühlt hat. Ich kann es auch erklären. Und deswegen fand ich das auch gar nicht so schlimm, weil ich bin jetzt nicht so der krasse Purist, so wie du, Laura. Ich finde, wenn ich im Kino bin, dann möchte ich diese Immersion haben. Also ich möchte komplett in meinem Kinosessel versinken und mich komplett auf das Kinoerlebnis einlassen. Egal, ob das jetzt ein Blockbuster ist oder egal, ob das jetzt ein Oscar-verdächtiger Thriller ist. Und das 3D hilft mir dabei, mich in der Kinowelt zu verlieren. Und ich kann dir jetzt erklären, warum das bei Avatar so organisch wirkt. Nämlich, viele 3D-Kameras, die haben so ihre Linsen nebeneinander. Und das ist nicht nur sehr bulky, also sehr schwierig dann damit Drehs und Schwenks zu machen, sondern dadurch wirkt das 3D wohl auch nicht besonders natürlich. Während die Kameras bei Avatar 1 und Avatar 2 auch, du hast eine Kamera, die ist normal und da ist so eine zweite Kamera von unten dazu geschnallt und dann ist da so ein Spiegel wie bei einem Teleprompter. Das heißt, die haben so quasi das Bild mehr oder weniger direkt übereinander und das sorgt dafür, dass das zu einem, also weil du auch dann bei beiden so besonders die Schärfe, Tiefe beeinflussen kannst, das sorgt eben für ein 3D, das sehr natürlich ist. Und auch das, finde ich, merkt man hier wieder. Ja, schade, dass keiner von euch das mit HFR gesehen hat, weil was ich gehört habe, ist wohl, das soll, anders als jetzt Beispiel beim Hobbit, nicht dafür sorgen, dass es so diese Immersion zerstört. Also dass man merkt, nanu, ich fühle mich irgendwie bei Samstagnachmittag bei RTL, sondern nein, es soll die Immersion sogar noch verstärken. Also ein Kollege von uns, der hat gesagt, ah ja, okay, ganz klar, die haben das auf Pandora gefilmt, anders kann ich mir das nicht erklären, warum das so krass aussieht. Aber ich wollte mal generell so fragen, also der Film hat ja bis zu 400 Millionen Dollar gekostet. Und natürlich ist es ein Blockbuster-Film, der ja auch mit seinen Schauwerten wirbt. Und dann wollte ich euch mal fragen, wie haben euch denn diese Schauwerte eigentlich gefallen? Weil ich habe da alles Mögliche gehört. Ich habe da sowohl eben das gehört, das ist ja echt so echt wie die Realität. Ich habe aber auch gehört, das ist ja schlechtes PlayStation 2 Niveau. Wo steht ihr denn da?
Weißt du, was ich gerade rausgefunden habe?
Nein.
Weil das Ding ist nämlich, ich habe ja gar kein Kinoticket dafür gekauft, sondern ich war auf der Premiere am Montag. Und das muss HFR gewesen sein.
Okay.
Dann hast du ja die krasse Experience schlechthin gehabt, Laura, und kannst uns jetzt erzählen, wie du dich dabei gefühlt hast.
Offensichtlich ist es mir nicht aufgefallen.
Schade. Aber wie fandest du denn die Schauwerte oder die 3D-Technik oder die Effekte an sich?
Naja, wo ich euch tatsächlich recht gebe, ist, dass es halt angenehm nicht so auffällig war. Also, und dass auch die Art und Weise, wie sie es eingesetzt hatten im Sinne von, okay, du benutzt es halt nicht irgendwie, das halt so wie bei Harry Potter dann einmal die Schlange dir ins Gesicht springt, sondern eben, dass du halt das dafür benutzt, dass du halt diesen Glitzer, der dann halt irgendwie durch die Luft fliegt oder wenn du halt mal so ein Staubkorn hast oder so, dass das dann das ist, wo du dann halt das 3D erkennst. Aber es hat trotzdem meine Meinung über 3D nicht geändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kam trotzdem aus dem Kino raus und habe gedacht, hätte ich nicht gebraucht.
Und die Effekte ansonsten?
Naja, also eigentlich das, was ich schon gemeint habe, es ist relativ zurückhaltend, ne? Also ich kann dazu jetzt nichts Positives und nichts Negatives sagen.
Okay, verstehe. Lisa, wie war es denn bei dir? Hast du dich in die Welt von Pandora hineingesogen gefühlt?
Ja, total. Also ich fand es visuell wirklich sehr beeindruckend. Vielleicht gab es ein oder zwei Stellen, wo man sagen könnte, so ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen künstlich oder so. Aber ich habe das tatsächlich auch noch gar nicht gehört, dass Leute so viel sagen, dass das so PlayStation-mäßig aussieht oder so. Also ich war wirklich sehr beeindruckt und habe an vielen Stellen auch gedacht, so, also ich war wirklich komplett im Film drin, aber es gab so ein paar Momente, wo ich trotzdem während quasi ich meine einen Höhe mit einem Hirnbereich quasi geguckt habe ich mit dem anderen Bereich gedacht, so, wie zur Hölle hat man das gemacht? So, wie James Cameron, wie? Erzähl es mir. also ich fand es wirklich beeindruckend. Ich fand den Film tatsächlich auch nicht zu lang. Ich habe gedacht, das zieht sich komplett bei mir, weil ich mich an dem Abend, als ich ins Kino gegangen bin, eh schon so super fertig und müde war und so ein bisschen Kopfschmerzen hatte. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt gucke ich diesen über dreistündigen Film und hoffentlich kann ich das überhaupt noch genießen.
Hey, genau so ging es mir auch.
Super. Mein Gott, cool, wir hatten beide Kopfschmerzen, yeah. Nee, aber dann, ich habe nicht zwischendurch gedacht so, das ist mir jetzt zu lang. Ich habe vielleicht mal gedacht, okay, jetzt gehen wir schon sehr, also schon ausführlicher quasi in diese Welt oder in diese Situation jetzt rein. Aber also ich fand's nichts. Ich habe mich halt gefreut, so viel Zeit in der Welt zu verbringen einfach. Deswegen kam es mir auch nicht zu lang vor. Trotz der vielleicht teilweise nicht überbordend komplexen Story so.
Ja, also ich fand die Effekte auch großartig. Es ist schon erstaunlich, wie weit dann das Ganze auch gelaufen ist. Und vor allem, was ich auch gelesen habe, wir haben ja auch auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mac das ein oder andere Video zu Avatar gemacht. Und in der Vorschau zu Avatar 2 habe ich zum Beispiel einen Kommentar gelesen, da hat sich jemand so echauffiert, warum hatten das jetzt eigentlich 13 Jahre oder was weiß ich, mehr als 10 Jahre gedauert, bis der zweite Teil rausgekommen ist. Es sieht ja genauso aus wie der erste Teil. Und ich muss sagen, ich glaube, da spielt uns unser Gedächtnis einen kleinen Streich, denn man nennt das auch Fidelity, also der Detailreichtum ist im zweiten Teil noch mal viel krasser als im ersten. Und der erste sah schon echt gut aus und hat ja auch dafür gesorgt, dass viele Leute in diese Welt von Pandora eben sich hineinversetzt gefühlt haben. Aber der zweite Teil ist noch mal viel krasser. Und an vielen Stellen ist es tatsächlich auch schon so weit, dass ich sage, okay, ich kann das nicht mehr von der Realität unterscheiden. Zum Beispiel, was ich eben auch so beeindruckend fand, ist so die Interaktion von normalen Schauspielerinnen und Schauspielern und 3D-Figuren. Mhm. Also in ganz vielen anderen Filmen oder Serien, jetzt ein ganz gemeines Beispiel, das natürlich total das der Serie überhaupt nicht gerecht wird. Bei She-Hulk zum Beispiel, da gab es ja dieses, es tut mir leid, aber es ist jetzt das Erste, das mir eingefallen ist, bei She-Hulk gab es halt die Kritik, dass man eben merkt, wenn sie sich in She-Hulk verwandelt, dass das CGI ist und dass das irgendwie nicht so wirklich zusammenpasst. Und das ist auch halt unfassbar schwer. Und ich habe das bisher noch nie wirklich zufriedenstellend erlebt, bis auf Avatar 2. Da war es jetzt, glaube ich, so zum ersten Mal, wo ich sage, okay, hier interagieren tatsächlich CGI-Wesen mit normalen Schauspielenden. Und ich habe das Gefühl, die interagieren wirklich miteinander. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Schauspielenden irgendwie in die Luft schauspielern und hinterher wird das zusammengebaut. Das fand ich schon krass.
Findest du, weil ich finde, die Qualität ist für mich ehrlich gesagt wetter. Weil ich habe das bei Lord of the Rings auch. Also ich finde, wenn sie mit Gollum interagieren, dann wirkt das, obwohl der Film jetzt mittlerweile halt einfach 20 Jahre auf dem Buckel hat, wirkt das auch authentisch. Und es gibt andere Filme, da gebe ich dir absolut recht. Aber auch wenn du es mit King Kong zum Beispiel vergleichst, also ich meine, gut, das ist halt jetzt kein CGI-Mensch, mit dem sie interagieren, sondern es ist halt ein Gorilla oder also ein sehr großer Gorilla. aber trotzdem wirkt es total authentisch. Oder was hat Weta noch für Filme gemacht? Also Planet of the Apes war, glaube ich, da waren sie, glaube ich, auch beteiligt, oder?
Ich glaube schon, ja.
Also wenn du dir die Filme anschaust, also ich finde, es ist jedes Mal so, sobald es aus Neuseeland kommt, sind sie halt einfach, bringen sie das nochmal auf ein anderes Level einfach rauf. Ja. Und sind dadurch halt einfach auch so krass richtungsweisend in dieser ganzen Sphäre, weil sie es halt eben schaffen, eine unglaubliche Menschlichkeit da reinzubringen.
Ich glaube, die Menschlichkeit ist das Stichwort, weil so Lebewesen, also Tiere, ist, glaube ich, noch mal was anderes als Menschen oder menschenähnliche Wesen, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ich glaube, das ist
noch mal schwieriger, weil Menschen haben ja auch im Gesicht oder ich meine, die Navi sind ja im Prinzip wie Menschen, also sind halt menschenähnliche Lebewesen. Die haben halt auch im Gesicht nochmal ganz andere Mimiken und Regungen. Das hat jetzt so der Wald- und Wiesenbär, sage ich mal, eher nicht. Und deswegen vermute ich mal, dass das einfacher ist, obwohl natürlich die Haare darzustellen von einem Tier auch deutlich schwerer ist als, ja. Wobei Haut darzustellen ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Also insofern gibt sich das wahrscheinlich nicht so viel. Aber ich fand das halt einfach großartig, das schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, es ist mir auch, also meine Immersion wurde auch zu fast keinem Zeitpunkt irgendwie zerstört, dass ich meinte, hier kann ich aber den Greenscreen sehen oder irgendwie sowas. Also was hier James Cameron auf die Leinwand zaubert, ist schon nochmal ein ganz anderes Level. Witzigerweise hat ja, ich glaube, der David Hein war das, der hat doch vor kurzem ein Video rausgemacht, werden die CGI-Effekte eigentlich immer schlechter. Und hier ist endlich mal ein Positivbeispiel, dass, wenn man den Leuten, also den Special-Effects-Künstlern oder den CGI-Künstlern und Künstlerinnen auch genug Zeit gibt, dann wird es auch was. Also es ist nicht so, dass wir uns da irgendwie scheinbar immer zurückentwickeln, sondern es geht auch mal in eine andere Richtung, dank James Cameron.
Ich glaube aber auch, das ist ehrlich gesagt was in der Filmindustrie halt einfach, also es muss halt immer alles schneller gehen, die Produktionszeiträume werden immer kürzer. Weil, aber auch, liegt ja auch an uns, ne? Wir wollen immer schneller Nachschub haben. Und dann werden natürlich diese Zeiträume einfach verkürzt. Und wenn du dir überlegst, ich meine, nur weil wir jetzt irgendwie digital drehen, herrscht auf einmal so eine Erwartungshaltung, dass ein Film viel schneller fertig sein muss. Währenddessen ist früher, als wir auf Film gedreht haben, völlig normal war, dass allein schon die Dreharbeiten plus die Post-Production, dass es halt einfach 3 Jahre dauert. Und wenn du dann noch irgendwie Scriptwriting vorne dran hast, dann brauchst du für einen Film halt einfach 7 bis 10 Jahre. Wenn es halt so ein Riesending ist, ne? Also, ich sag jetzt nicht, dass du für den Arthouse-Film 7 Jahre brauchen musst, unbedingt, aber auch für einen Arthouse-Film ist es völlig normal eigentlich, wenn du drüber nachdenkst, 3 bis 4 Jahre Entwicklungszeit da irgendwie einzurechnen. Und diese Zeit, die wird halt ganz oft überhaupt gar nicht mehr gewährt, weil halt irgendjemand halt immer irgendwie auf die Tube drücken will und sagen will, irgendwie so jetzt schneller, schneller, schneller. Und und dann kommt halt sowas bei raus, dass halt Kompromisse gemacht werden.
Ich finde es halt interessant, ich habe gerade so gedacht, klar, einerseits wollen halt die Leute immer schneller, immer mehr Filme und Serien, aber andererseits muss es ja auch irgendwo herkommen und es ist gefühlt auch so ein Kreislauf und also eine Wechselwirkung zwischen halt den Studios, die dann halt wiederum diese Competition haben und die dann möglichst viel rausbringen und dann sind die Leute daran gewöhnt, dass so viel rauskommt und wenn dann mal einmal nicht so schnell in gefühlt 3 Sekunden wieder ein neuer Film rauskommt, sind Leute so, halt, stopp, da bin ich jetzt nicht mehr dran gewöhnt. So, ich bin es jetzt gewohnt, meine Freizeit mit Medienkonsum zu füllen. Und Ja, spannend. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Interviews gelesen, also jetzt nochmal zu dem Thema der Natürlichkeit und wie sich das angefühlt hat. Ich fand es auch sehr flüssig auf jeden Fall, den Film, also wie die Bewegungen ineinander übergegangen sind. Und ich habe ein paar Interviews gelesen und ich glaube, Sam Worthington oder irgendwer meinte, dass es für sie am Set quasi so war, auch wenn um sie herum quasi nichts echt war, haben sie trotzdem die Welt so sehr in ihrem Kopf drin, dass es sich sozusagen so anfühlt, als wenn sie wirklich in dieser Umgebung stehen würden. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und diese Tiere, also es gibt ja diese in dieser Wasserwelt, nenne ich sie jetzt mal, so Lebewesen, auf denen sie dann quasi unterwegs sind und fliegen und schwimmen und so. Und es gab anscheinend, haben sie wirklich so Roboter gebaut, die halt unter Wasser geschwommen sind, auf denen man schwimmen konnte und die, in denen sogar ein Pilot quasi saß oder ein Mensch, der die gesteuert hat. Also da haben die halt auch wieder komplett aufgefahren. Krass. Und ich finde, also das ist natürlich, klar ist trotzdem irgendwie noch so eine Box, die irgendwie ja nicht natürlich ist, also aber wahrscheinlich verstärkt das nochmal die Möglichkeit, wie man mit seinem Umfeld interagiert.
Na klar, weil du hast natürlich eigentlich auch, du hast ja keine Referenz, wie jemand im Wasser sich verhalten würde, der auf so einem Tier drauf sitzt. Also es ist ja einfacher, ja. Es ist ja einfacher, irgendwie was zu imitieren, was du schon gesehen hast, wie jetzt zum Beispiel ein Mensch auf dem Fahrrad. Aber das ist halt eben kein Mensch auf dem Fahrrad.
Ja, es ist halt so krass, es gibt ja das alles nicht. Das meinte James Cameron auch so. Es gibt diese ganzen Leute, die im Film sind, die, also diese Menschen gibt's nicht. Das ist alles eine Illusion. So, es gab Leute, die einen Motion-Anzug anhatten und das gedreht haben, aber es gibt nicht diese Wesen oder das, was wir sehen.
Das ist aber lustig. Aber also irgendwie ja doch, weil das ja. Wollte ich nochmal dazu sagen, warum der Film auch so lange gebraucht hat. Also nicht nur darüber hinaus, dass es halt einfach eigentlich normal ist, dass Filme dieser Größenordnung Jahre um Jahre brauchen, sondern auch die Technik. Denn so wie bei Avatar 1 auch, musste James Cameron und sein Team mussten hier auch wieder neue Techniken entwickeln. Zum Beispiel haben sie für Avatar 2 eine ganz neue Kamera entwickelt, um eben unter Wasser drehen zu können, weil das konnte man natürlich vorher auch schon. Aber du hast dann quasi eine Filmkamera und dann hast du so eine Verpackung, ein Casing gebaut. Und die Kamera musste dann durch ein anderes Glas hindurch filmen und dadurch hast du dann immer irgendwelche Verzerrungen oder Schlieren oder was weiß ich drauf. Wir haben jetzt extra eine Kamera dafür gebastelt. Die Linse, die ist außerhalb von dem Gehäuse. Das heißt, dass die auch wirklich wasserfest war und damit man auch ordentlich unter Wasser drehen konnte. Da musste man natürlich auch so Sachen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Zum Beispiel das mit diesen Bällchen oder diesen Motion-Trackern, die auf den Anzügen drauf haben. Und dann hat James Cameron in Interviews erzählt, dass die Wasseroberfläche, also die, wenn man unter Wasser ist und nach oben guckt, wirkt ja die Wasseroberfläche wie so ein Spiegel. Und das hat die Kameras verwirrt. Da mussten sie auch eine neue Lösung für finden. Also ganz viel. Und ich habe heute noch ein Fun Fact. Und zwar, es gibt ja in Avatar 1 eine Szene, in der Jake Sully so vor der Flucht vor so einem Raubtier ins Wasser springt. Mhm. Und dann ist er kurz unter Wasser. Da war er nicht unter Wasser, sondern sie haben ihn an so Seilen aufgehängt und er hat so diese Schwimmbewegungen durch die Luft gemacht. So.
Echt? Das wusste ich nicht. Krass.
Ja, und das hat natürlich jetzt für Avatar 2 hätte das niemals funktioniert. Und deswegen wollten sie das alles wirklich auch unter Wasser drehen. Aber jetzt finde ich, haben wir genug über die Technik abgenerdet. Lass uns doch jetzt mal über den Film an und für sich reden. Also nochmal ganz kurz, worum geht's überhaupt in Avatar The Way of Water? Also mehr als 10 Jahre nach den Ereignissen von Avatar 1 kehren die Menschen nach Pandora zurück und Jake Sully ist mit seiner Familie gezwungen zu fliehen. Ein Stamm von Unterwassernavi nimmt sie auf, doch auch hier sind sie nicht sicher. Dum, 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 dum. So. Das ist so ganz grob, ohne Spoiler, die Geschichte von Avatar 2. Jetzt würde mich mal interessieren, so, Avatar 2, besser, schlechter oder genauso gut wie der erste Teil? Laura, möchtest du anfangen?
Ich finde ihn einen Tick besser. Also ich weiß, sorry, ich habe ein Katzenproblem gerade.
Ist vor allen Dingen vor deinem Bildschirm, oder?
Ah, ja, vor allen Dingen läuft sie auch gerade auf der Tastatur rum und macht irgendwelche anderen Tabs auf.
Und sie ist so, hey, guck dir das an, Laura, das musst du auch noch sagen. Das habe ich dir eingegeben.
Okay, ich nehme sie gerade mal hoch. So, alles klar. Was war die Frage? Besser, schlechter. Ich finde den zweiten Teil einen Tick besser als den ersten Teil. Ich fand den ersten Teil schon gut. Und Ich glaube, also ich bin so ein bisschen geprägt dadurch, dass irgendwie der erste Teil bei so vielen Leuten so unglaublich viel ausgelöst hat, ne? Also ich hatte da irgendwie, ich hatte da teilweise Freunde, die waren irgendwie 7-mal im Kino.
Oh, wow.
Und waren so, oh mein Gott, das ist einfach der beste Film, der existiert. Das ist der beste Film ever. Davon bin ich so ein bisschen geprägt, weil mir ging das beim ersten Mal eben nicht so. Dass ich jetzt sage, okay, das ist der beste Film ever. Aber ich fand das einen wahnsinnig starken Film. Und also für das Genre, in dem er sich befindet. Und dafür fand ich den zweiten Teil jetzt auch sehr gut und sogar noch einen Tick besser als den ersten.
Warum?
Ich glaube, das hatte viel nochmal mit dem Storytelling zu tun, weil der erste ist so ein bisschen traditioneller. Ich fand, beim zweiten Mal gab es Charaktere, die mich noch mehr interessiert haben und die deren Charakterentwicklung ich einfach interessanter fand.
Spannend. Ich glaube, da müssen wir noch mal genauer drüber reden später noch. Mhm. Lisa, wie ist es denn bei dir?
Bei mir? Also mir ging es auch so wie Laura. Sorry. Ich finde auch den zweiten besser als den ersten. Ich muss sagen, ich gehöre zu den Leuten, die bei dem ersten Film auch so ein bisschen kritisieren, dass es eigentlich nicht so richtig viel Story gibt. Also ich meine, natürlich lag ja auf dem Film auch schon, auf dem zweiten Film, wie James Cameron jetzt meinte, auch der Fokus natürlich auf dem Visuellen. Aber trotzdem, egal was man macht, man braucht ja immer irgendwie eine fesselnde Story. Und ich finde halt, beim ersten ist es ein bisschen, also ich fand es dann halt nicht so super krass spannend. Ich glaube, Laura meinte gerade, es ist ja sehr traditionell. Und mich haben so ein paar Sachen auch gestört damals. Also zum Beispiel dieses ganze Element, dass also das Volk der Na'vi ist ja sehr, hat ja, oder dieser, ich sag mal so, die kreative Entwicklung von dieser Bevölkerung hat ja, oder denke ich, ziemlich viel Anleihen aus, quasi Inspirationen aus nativen Völkern auf unserer Erde gezogen, würde ich, also habe ich so wahrgenommen. Und ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil die haben halt sozusagen diese, also da es eben genau darauf beruht, fand ich es ein bisschen komisch im ersten Film, dass er sozusagen als Mensch, als weißer Dude da reinkommt und dann zwar in dem Körper von den Na'vi, aber trotzdem dann irgendwie so als Mensch reinkommt und auf einmal so die Führung dieses Stammes übernimmt und so. Und dann halt auch diese ganze, so ein bisschen auch das Visuelle mit der, ich glaube, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich meine, die haben im ersten Film auch Avatar in so eine Art Papyrus-Schrift geschrieben, was dann auch wieder so ein bisschen so demodernisierend war. Also es gab, ich hatte einfach so ein bisschen komische Vibes in die Richtung. Ich fand's, weiß nicht, der also
White Savior-Trope nennt man das, glaube ich.
Ja,
das
also ich war, da habe ich schon ein bisschen was von gefühlt jetzt. Ich will jetzt da jetzt nicht so einen Riesentopf aufmachen, aber es hat mich halt einfach ein bisschen gestört beim ersten Teil. Das fand ich jetzt beim zweiten nicht mehr so, glaube ich. Vielleicht denke ich auch noch mal drüber nach. Also jetzt auf den ersten Blick nicht mehr. Und ich fand auch, dass mich, also es gab einfach ein paar mehr Themen, die angeschnitten wurden. Also ich fand da, also es war halt immer noch das Gleiche wie im ersten Film, dass es halt durch die Zerstörung der Menschen Sachen ausgelöst werden oder die Folgen davon zu sehen sind. Und ich weiß nicht, wie geht's euch? Habt ihr auch so andere Sachen wahrgenommen? Also ich habe zum Beispiel das Thema Familie sehr wahrgenommen und natürlich auch wieder so ein bisschen Spiritualität, ist ja schon jetzt sehr ähnlich gewesen eigentlich thematisch zum ersten, oder?
Ja, auch die Vaterrolle spielt, naja, wie kann die Vaterrolle im ersten Teil eine Rolle spielen, wenn er selber noch gar kein Vater ist? Aber klar, Familie, das hat ja auch der erste Teaser-Trailer eben sehr deutlich gemacht. Und auch die Vater und seine Rolle, also seine Jake Sullys Rolle als Vater, können wir vielleicht später noch mal ein bisschen genauer drüber reden, weil da habe ich eventuell auch das ein oder andere Problem.
Ich habe auch noch Spoiler jetzt noch, glaube ich, bald.
Okay,
also,
okay, Laura, welche Themen hast du? Hast du noch irgendwelche speziellen Themen gesehen, die wir übersehen haben?
Also ich glaube auch, Väter-Söhne ist ein total großes Thema da drin. Ich glaube aber auch Mentoren. Also weil das kann man noch so ein bisschen weiterfügen irgendwie, ne? Also Väter-Söhne ist ja manchmal, also ist ja eine familiäre Verbindung und das ist es ja nicht immer in dem Film.
Hm.
Deshalb würde ich es erweitern auf Mentoren.
So Vorbilder.
Vorbild.
Ja. So, ja, wie geht's? Also jetzt habe ich euch beide gefragt und jetzt muss ich ja auch selber verraten, wie ich die denn finde. Ja, also ich habe ihn ja, bisher nur einmal im Kino gesehen, eben gestern. Das heißt, der Eindruck ist noch relativ frisch. Und der Eindruck, den ich jetzt so hatte, war, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal gucken werde. Bin mir noch nicht so sicher. Und ich glaube, ich fand den ersten tatsächlich auch dramaturgisch kompakter. So, was meine ich jetzt damit? Also,
das wollte ich auch gerade fragen.
Also der erste, ja, vielleicht ist es auch einfach, oder traditioneller erzählt vielleicht. Also wir haben einfach diese, eine ganz klassische Erzählung, dieses Fish out of water Erlebnis. Also jemand von außen wird in eine neue Welt hineingeploppt und also mit unseren Augen quasi erleben wir diese Welt zum ersten Mal. Dann sein Aufstieg eben, Jake Sullys Aufstieg, sein Sinneswandel, dass er sich halt irgendwann gegen die Menschen wendet und dann zum Schluss der große Kampf gegen die Menschen. Das fand ich halt einfach sehr stringent erzählt. Es war nichts Neues, es hatte nicht viele Nuancen dahingehend, aber es war effektiv. Also ich würde auch nicht sagen, dass es der beste Film aller Zeiten ist, aber er ist halt effektiv erzählt und er reißt dich mit. Und bei dem zweiten Teil, witzigerweise habe ich ja gedacht, so, okay, sie brauchen jetzt so Worldbuilding-mäßig, können sie ein bisschen weniger Zeit aufwenden und es geht gleich in die Geschichte. Aber nee, der zweite Teil hat genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Worldbuilding und einfach Sachen passieren. Ich habe mich so ein bisschen an Terrence Malick erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer das ist. Das ist der Regisseur von Tree of Life, Der schmale Grat und anderen Filmen. Und das ist auch so einer, an dem scheiden sich die Geister. Also es gibt viele, die finden ihn großartig. Und ich finde, er hat ein spezielles Auge, aber seine Filme sind, also ich finde die furchtbar, weil ihm sind Dramaturgie total egal. Also er filmt und dann, oh, da ist eine schöne Wolke. Ich filme jetzt die Wolke und baue das in den Film ein. Also er macht Sachen, also er zeigt Sachen um der Sachen willen. L'art pour l'art, sagt man.
Laura stirbt gerade innerlich vor ihrem Mikrofon.
Sorry, es ist einfach so. Ich finde, sowas muss halt auch immer noch irgendwie dramaturgisch motiviert sein. Und bei vielen Szenen jetzt in Avatar 2 hatte ich so das Gefühl, ist das noch dramaturgisch motiviert? Oder ist es jetzt einfach nur, hey, wir haben hier diese sauteuren Wasserbecken gebaut und jetzt drehen wir da so drin so viel wie möglich?
Also ein bisschen war das, glaube ich, schon die Idee, wenn ich das so richtig mitbekommen habe aus den Interviews.
Ja, also ich fand halt, der muss noch sehr viel aufbauen. Tatsächlich wirkte der Film wie so ein typisches Mittelstück, was ja im Prinzip, naja, ist es ein Mittelstück, also wie so ein Übergang, wenn ihr versteht, was ich meine. Also,
ich weiß, was du meinst, das ist er ja auch am Ende.
Ja, und deswegen war das so, dass ich so manchmal dachte so, okay, so jetzt diese Urgency, der Druck, die dramaturgische Spannung, so, das fehlt mir, wo ist das? Es wird immer wieder eingestreut, aber dann plätschert der Film an ganz vielen Stellen einfach so weiterhin, weil einfach das Leben von Jake Sullys Familie bei den Moment.
Mit Kaina
gezeigt wird.
Es lag aber auch ein bisschen daran, glaube ich, dass die Zuschauer dann auch erstmal wieder so ein bisschen abgeholt werden mussten und dass sich einfach unglaublich viele Elemente, wie du ja auch schon ein bisschen gesagt hast, einfach wiederholt haben. Wir haben ja quasi jetzt wieder eine neue Welt entdeckt, nur diesmal durch die Augen der Kinder und nicht durch die Augen der Erwachsenen. Und dann halt noch sind ja noch andere Figuren da, die man schon mal kannte und die Dinge getan haben, die jetzt aber spoilerig wären zu verraten.
Aber vor allen Dingen auch, man darf in dem Zusammenhang dann eben nicht vergessen, dass es halt zwischen 1 und 2 so eine lange Zeit gab. Und dann musste eigentlich auch noch Leute abholen, die jetzt nicht sich noch mal vorher hingesetzt haben und den ersten Teil noch mal geschaut haben.
Oh mein Gott, Leute, die geboren worden sind, erst nach Avatar und aber jetzt schon ins Kino können, weil die 13 oder 12 sind.
Genau, von denen rede ich.
Genau, oh mein Gott, okay.
Ja, das ist auch Meckern auf hohem Niveau.
Naja, also ich muss auch sagen, Es ist, finde ich, schwierig zu sagen von dir, dass es kein Storytelling ist, weil es ist nur eine andere Art von Storytelling. Weil auch Terrence Malick zum Beispiel, es gibt schon Gründe dafür, warum man dann eine Wolke zeigen will. Ja, es gibt einen Grund dafür, warum du aus der Handlung kurz rausgehen möchtest und das nicht komplett plot-driven irgendwie so von A zu B zu C und dann sind wir fertig mit dem Film. Sondern es geht ja auch manchmal darum, ein Gefühl zu kreieren und auf eine andere Art und Weise durch den Film zu führen. Und ich muss sagen, ich mag das sehr gerne, weil es eben nicht, was ich vorhin eben meinte mit dem ersten Teil, weil es halt eben nicht so traditionell ist. Ich glaube, ich bin zwar immer willens, mir einen richtig guten heldenreisenmäßigen Film anzuschauen, aber ich möchte auch überrascht werden manchmal. Und ich finde, der zweite Teil von Avatar schafft es, andere Charaktere, also andere Verbindungen zwischen den Charakteren nochmal hin herzustellen, die mich mehr interessieren und die dann auch dazu führen, dass vielleicht Sachen passieren, und da können wir jetzt im Spoiler-Teil gleich reden, die du vielleicht nicht unbedingt vorhersehen kannst, die aber total Sinn ergeben.
Ich glaube, ich möchte es auch nochmal betonen, das war jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau, der Film macht ja auch viele Sachen richtig. Zum Beispiel habe ich am Anfang so gedacht, oh, diese ganzen Kinder, die jetzt eingeführt werden, die interessieren mich gar nicht. Und wenn ich mir jetzt denke, das sind jetzt nämlich, das sollen ja die Fokuspunkte der zukünftigen Filme werden. Ich zeig mir mehr von Jack, Sully und Neytiri, die waren viel interessanter. Aber dann verbringt man mehr Zeit mit den Kindern und dann im Laufe des Films wachsen sie einem auch ans Herz. Und das schafft der Film eben auch, dass das ist nicht so einfach. Es gibt viele, also es gibt genug Beispiele der Filmgeschichte von Filmen, in denen die Kinder einfach nur nervig sind.
Oh ja.
Und also hier machen sie natürlich auch viele dumme Sachen, ne? So the movie can happen, aber okay. Aber die Figuren und die Charaktere sind für mich trotzdem greifbar, glaubwürdig und auch sympathisch, so dass ich dann am Ende eben mitfieber und wissen will, wie es ausgeht.
Mhm.
So,
Spoiler-Teil.
Ja, genau. Das wollte ich nämlich jetzt sagen. Ich glaube, wir können so langsam mal ins Spoiler-Territory. Oh mein Gott. Wir können so langsam ins Spoiler-Territorium schippern. Also,
Territory.
Genau. Wenn ihr Avatar 2 noch nicht geguckt habt, seid gewarnt. Aber jetzt spoilern wir den Film. Das war jetzt eure Spoiler-Warnung. Und jetzt legen wir los. Also, was ich zum Beispiel auch Ich bin jetzt super fies. Es tut mir wirklich leid, aber ich saß so im Kino und dachte mir so, mein Gott, die haben so viele Kinder und die sehen sich auch alle so ähnlich. Wie soll ich die denn auseinanderhalten? Und zack, einer von denen stirbt und jetzt habe ich gar keine Probleme mehr, die auseinanderzuhalten.
Thank God. Ja. Nein, oh Mann, das war traurig.
Am Anfang nicht. Also ich muss gestehen, als der gestorben ist, war es so, oh well, he died. Mit dem haben wir ja auch gar nicht so viel Zeit verbracht, muss ich ja gestehen, sondern wir haben ja mehr Zeit mit dem jüngeren Bruder verbracht. Aber was mich dann tatsächlich voll gegriffen hat, war gar nicht so der Faktum, Neytiri ist tot, sondern die Reaktion seiner Familie. Das ist ja auch ganz vielen, wenn ihr euch so an andere Todesszenen erinnert. Mir fällt zum Beispiel gerade die von
Wakanda Forever.
Rufus Black. Nee, heißt der Rufus? Nein, Sirius Black aus der Harry Potter-Reihe.
Rufus Beck
ist der Leser, der Vorleser, genau, der Erzähler, der Hörbücher und Sirius Black ist eine Figur. So, Sirius Black, der stirbt ja. Und als ich das gelesen habe, ich glaube, es ist kein krasser Spoiler von einem Buch und von einer Filmreihe, die schon seit Jahrzehnten vorbei ist. Also als der stirbt, war ich so, okay, ja, shit happens. Aber dann liest du oder erfährst du, wie seine Freunde darüber reagieren, wie zum Beispiel Lupin reagiert, als er mitbekommt, dass sein bester Freund gestorben ist. Und das sind so diese Momente, die so wirklich ans Herz und an die Nieren gehen. Und hier in dem Film ist das auch so. Also das eigentliche Ereignis berührt mich nicht, aber dadurch, dass ich sehe, wie die anderen Figuren reagieren, und es gibt ja ganz am Ende auch noch dieses Art Begräbnis, das hat mich dann richtig doch also ein bisschen mitgenommen. Einfach, ja, weil ich dann mit den anderen mitfühle und dadurch wird es auch für mich dann irgendwie tragisch.
Ich war mir auch nicht so sicher, also quasi, ich wusste dann halt, dass er angeschossen wurde und war mir dann in dem Moment nicht sicher, ob sie ihn wirklich sterben lassen oder nicht. Ich hätte gedacht, vielleicht lassen sie noch einen Film ins Land gehen, bevor dann wirklich jemand von den ProtagonistInnen stirbt. Also das habe ich gar nicht so hundertprozentig erwartet, weil es ja doch hätte sein können, dass sie durch Technologie oder spirituelle Hilfe, obwohl Grace ist ja auch gestorben im ersten Teil, da hatte ich auch noch gehofft, dass sie vielleicht durch die hier Eowa noch gerettet wird.
Ja, oder nicht, denn die Tochter, Kiri, die wird ja tatsächlich, zumindest wenn ich das so jetzt richtig verstanden habe, von Sigourney Weaver gespielt. Ne?
Ja, wird
also,
sie.
Also das ist auch eine interessante ja, Wahl, ne?
Ich find's richtig witzig, weil anscheinend steht da stand richtig lange fest, dass sie halt so einen jungen Charakter spielt. Und ich habe gelesen, dass sie mit ein paar Teenagern geworkshoppt hat, Sigourney Weaver. Und ich habe mir so vorgestellt, wie das dann irgendwie abgelaufen ist. Es stand halt wirklich genauso in diesem Interview oder diesem Text drin. Und ja, aber sie meinte halt auch, sie kann sich natürlich irgendwie noch daran erinnern, wie sie sich auch zu der Zeit gefühlt hat und so, weil sie anscheinend damals auch schon sehr groß war und sich ein bisschen awkward auch gefühlt hat. Und Kiri fühlt sich auch so ein bisschen awkward. Und ich bin ja sehr, sehr großer Sigourney Weaver-Fan. Ich liebe sie. Und ich habe mich sehr darüber gefreut und fand es gleichzeitig auch ein bisschen skurril. Aber
ich habe jetzt dieses Meme mit dem Hey, Fellow Kids im Kopf. So ja. Muss das abgelaufen sein.
Ja, ich glaube so ungefähr, hey, ich hier hippen Kids. Ich bin 75 oder wie alt auch immer sie ist. Und genauso cool wie ihr. Ja. Hey. Ja. Nee, das war schon faszinierend auf jeden Fall, dass das so funktionieren kann. Und das habe ich auch, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben sogar, dass das ja außerhalb von jetzt Animationsfilmen beispielsweise, dass jetzt ja eine ziemlich einmalige Möglichkeit ist, dass das überhaupt funktioniert, dass du so einen jungen Charakter spielst, wenn du so eine alte Schauspielerin bist. Weil sonst, also so mit, sonst geht das ja, eigentlich geht das ja auch gar nicht. So in dem Sinne.
Naja, oder ja, du hast halt diese CGI-Verjüngung.
Ja,
das funktioniert aber nicht. Das funktioniert, also wie heißt der Film von Martin Scorsese nochmal?
Bei dem das
The Irishman. The Irishman. Da haben sie ja Figuren Jahrzehnte jünger gemacht und nee, sorry, das merkst du einfach, dass das kein 20-Jähriger ist, der da vor der Kamera steht, sondern halt ein, weiß nicht, 60, 70-Jähriger, der als das Gesicht eines 20-Jährigen hat.
Aber ich muss sagen, beim neuen Indiana Jones Trailer fand ich es, also das sah da schon gar nicht so schlecht aus, obwohl er sich da auch nicht so viel bewegt hat.
Ich glaube, das De-Aging funktioniert sehr gut, wenn es jetzt um 10 oder 20 Jahre geht, aber alles drüber hinaus ist albern. Insofern bin ich tatsächlich echt auch ein Stück weit beeindruckt, wie gut das funktioniert hat, weil ich habe mich die ganze Zeit im Kino gefragt, aber das ist doch, ist das die Stimme von Sigourney Weaver? Mhm. Aber die Figur sieht doch ganz anders aus und die bewegt sich auch ganz anders. Also das haben sie echt gut hinbekommen, muss ich sagen.
Aber ich bin dann immer noch Fan, wenn du es wenigstens durch CGI versuchst, weil ich habe nämlich gerade so eine Serie auf Netflix irgendwie so halb geguckt, also angefangen zu gucken, wieder aufgehört zu gucken. Das ist nämlich die zweite Staffel irgendwie immer für dich da oder irgendwie sowas.
Ah, die muss ich auch noch weiter gucken, muss, TM.
Ja. nee, aber ich muss da halt immer, ich schaue sie auch irgendwann auf jeden Fall weiter, aber ich muss immer so ein bisschen lachen, weil da ist nämlich irgendwie, wie heißt sie, Catherine Hager. Und wie heißt die andere, die von
Scrubs.
Ja. Wir wissen, wen wir meinen.
Ja.
Auf jeden Fall sind die ja jetzt auch schon, wie alt sind sie wohl? Anfang 40. Und die springen halt in der Zeit immer mal wieder zurück und spielen dann halt einfach so, wie sie sind, halt Anfang 20-Jährige und sagen das dann auch noch so. Und dann hatten sie letztens so eine Szene, wo sie im Bikini dann da irgendwie in so einem Ding saß. Und ich war halt so, ja, also es ist auch okay, du bist halt über 40 und du siehst halt über 40 aus, ne? Und ich, das zerstört für mich dann so ein bisschen die Illusion, wenn du in dem Moment dann sagst, also ich bin ja erst Anfang 20 und deshalb.
Ich finde das auch sehr witzig in der Serie, vor allem, weil die dann ja auch teilweise so die Klamotten anhaben. Ich finde es ein bisschen skurril, aber ich habe mich dann damals, als ich die erste Staffel geschaut habe, irgendwie so ein bisschen damit abgefunden dann.
Mhm. Ja, man findet sich tatsächlich irgendwann damit ab und sagt so, ja, okay, es ist jetzt halt einfach so. Aber es gibt halt Situationen, wo du wieder rausgerissen wirst und dann denkst, ah, fuck.
Aber das hatte ich bei halt Kiri überhaupt nicht. Also auch vielleicht, was Fabian auch eben meinte, weil die Bewegungen jetzt halt auch nicht so irgendwie unnatürlich wirkten oder wie auch immer. Mhm. Aber dann wiederum ist es halt auch einfach Avatar und James Cameron, und James Cameron macht alles so, dass es funktioniert, wenn es sein muss.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte eine lustige Diskussion nach dem Kino irgendwie darüber, ob es wirklich eine TM hätte sein sollen, der stirbt, oder Jake. Ich finde es insofern, macht es aber total Sinn, dass es halt eben eine TM ist, weil sonst, erstens, hat Fabian sonst zu viele kleine Brüder da rumlaufen und kann sie nicht unterscheiden. Also ich glaube tatsächlich, dass das einer der Beweggründe war. Also warum würdest du zwei Brüder erzählen? Es macht, glaube ich, schon auch, also deshalb von dem Faktum her, es hört sich jetzt total schlimm an, aber ich glaube schon, dass er auch deshalb geschrieben worden ist, damit er halt eben sterben kann. Aber vor allen Dingen auch, damit es was für, also was es mit Loak einfach macht. Und deshalb meinte ich halt, also es geht natürlich irgendwie um Väter und Söhne, aber es geht halt um Mentoren auch. Und dieser ältere Bruder ist ja ein Mentor für den jüngeren Bruder. Und sein Tod wird jetzt definitiv was in ihm verändern. Und sein Tod wird aber auch was in im Ziehsohn Spider verändern. Und das fand ich dann insofern dann wieder interessant. Es ist aber natürlich trotzdem, deshalb finde ich es auch interessant, was du sagst, dass du halt eigentlich nicht genug über ihn wusstest. Es ist halt natürlich krass, dann so einen Charakter zu schreiben, eigentlich für den Zweck, dass er dann am Ende stirbt.
Ja, aber also ich sehe es auf jeden Fall auch wie Laura, dass das eine Mentorfigur war. Und jetzt sehen wir wahrscheinlich im nächsten Teil dann, wie dann der andere Bruder Loak heißt er?
Genau,
dass er wieder dann quasi mehr mit seinen Aufgaben wächst. Ich wollte euch aber fragen, wie ihr das fandet, dass Colonel Quaritch zurückgekommen ist.
Miles Quaritch, ja. Also wir haben ja ein bisschen drüber gerätselt, so auch im Vorfeld, so wie kann das eigentlich sein, der ist doch gestorben. Und sie erklären es halt so, dass sie schon im Vorfeld quasi von den ganzen wichtigen Figuren so quasi Klone als Backup produziert haben.
Mhm.
Und ich meine, klar, ist das jetzt realistisch? Ich meine, es ist Science Fiction mit blauen.
Es ist Pandora realistisch.
Es ist Pandora, also insofern passt das schon. Die Frage ist natürlich, warum haben sie das gemacht? Also ist ihnen irgendwie nicht eingefallen? Haben sie keine andere spannende Antagonistenfigur gehabt? Oder war
das habe ich
faul,
mich auch gefragt, weil ich finde das schon, also ich finde, ich verstehe, dass man es macht, um so einen roten Faden zu haben. Und bei ihm und seinem Sohn gibt es ja auch quasi noch so eine Vater-Sohn-Beziehung, die es dann wiederum sich so ein bisschen spiegelt dann in den anderen Figuren. Aber das hätte man ja wirklich auch mit neuen Figuren machen können. Und ich finde, klar, so rein logisch innerhalb der Reihe hat es für mich Sinn ergeben. Also ich fand es schon ein bisschen unkreativ, glaube ich. Also
ich glaube, ich weiß, warum sie es gemacht haben, aber ich glaube, Laura wollte das genau jetzt sagen, oder?
Ja. Okay. Also ich finde es interessant und ich finde es eigentlich auch cool, dass er zurück ist, weil du an ihm was ganz Interessantes erzählen kannst. Und zwar ein Perspektivwechsel. Weil in dem Moment jetzt, also du erfährst ja jetzt schon über den Film hinweg, wie er sich so langsam, aber sicher verändert und auch in der Art und Weise eben, wie er in Pandora sich verhält, in der Figur eines, also weil er jetzt ein Avatar ist, aber eben auch in dadurch halt einfach zu den Navi mehr oder weniger gehört, verändert sich was für ihn. Und das merkst du an so ganz kleinen Sachen, wie zum Beispiel, dass er irgendwie, beispielsweise, wenn er von seinem Tier absteigt und dann seinen Schwanz löst von, ich weiß gar nicht, wie heißt dieses Undock-System?
Keine Ahnung. Wir wissen, was du meinst, ja.
Ist er zum Beispiel teilweise irgendwie so ein bisschen bewusst respektlos.
Ja, das
und kickt das so mit der Schulter irgendwie so weg. Und für mich schreit das total danach, dass du mit diesem Charakter eine Entwicklung machen willst, dass er im Grunde genommen irgendwann auf die andere Seite wechselt. Ja. Weil es ja auch, und dafür brauchst du ja auch den Sohn. Und ich fand es ja auch so interessant, dass er bei dieser ganzen Tulkun-Schlacht und Jagd sich so ein bisschen zurückhält und wir ganz klar einen anderen Antagonisten in der Szene haben. Und er ist so ein bisschen, also er macht trotzdem mit, aber man merkt ihm trotzdem auch an, dass er nicht 100% dabei ist. Habt ihr es auch gesehen?
Ja, also ich gebe dir voll recht und dass auf jeden Fall das auch die Idee ist, dass er sozusagen so einen Wechselwandel haben wird. Ist jetzt ein bisschen Spoiler für ein Skript, das ich gerade für GigaTV Max schreibe, da habe ich das nämlich auch reingeschrieben, dass es natürlich sein kann, dass er quasi dann irgendwann diesen Pfad der Erläuterung betritt und dass das jetzt sozusagen schon ein bisschen vorbereitet wird. Was realistischer wäre, weil ich meine, sonst, es gibt ja noch ein paar Avatar-Filme, ist jetzt schon vielleicht ein bisschen vorausgegriffen als Vorausblick, aber sonst wäre das ja irgendwann so eine Harry-Voldemort-Sache zwischen Jake und Quaritch. Aber für den Film war es dann, denke ich, wahrscheinlich einfacher, eine bekannte Figur zu nehmen, weil man hätte diese ganze Reise ja im Prinzip auch mit einer neu etablierten Figur machen können in den 3 Stunden. Aber da sie ja so viele andere Figuren noch etablieren mussten, war es wahrscheinlich einfach ein bisschen praktischer, die Person schon zu nehmen, oder? Weil ich meine, sonst hätte man, wenn man einen neuen Antagonisten eingeführt hätte, dann hätte man den erstmal vorstellen, etablieren müssen und dann von diesem böse Gut-Switch einleiten müssen.
Aber es ist doch auch viel stärker. Also wenn du jemanden aus dem ersten Teil hast, der so negativ besetzt ist, er gehört jetzt wirklich zu einem der Antagonisten, wo man wirklich ganz klar auch sagen kann, okay, ich mag den nicht, ja, also ich finde den richtig scheiße. Und wenn du an dem einen Wandel zeigen kannst, das hat dann eher das Kaliber, dass du halt eben, ja, weiß ich nicht, dass du halt so eine Situation hast, irgendwie wie wenn dann halt irgendwie Darth Vader halt irgendwie auch wieder zu Anakin wird, und in seinen letzten Sekunden, weil es halt irgendwie auf einmal eine, ja, man merkt den Menschen dahinter auf einmal wieder.
Ich finde das, ich glaube, was vielleicht, warum ich mich da gerade auch drauf aufhänge, ist so ein bisschen, dass das dieser halt wieder dieser Trend ist aus den letzten 10 Jahren, dass Bösewichte alle eine Backstory und eine Tiefe und eine Komplexität bekommen auf einmal. Ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, wir haben auch in einem anderen Podcast schon mal drüber geredet. Vielleicht war es auch ein Skript, dieses halt, dass mehr, sag ich mal, diese beiden Seiten gezeigt werden, dass in allen Menschen ein bisschen was Böses, in allen Menschen ein bisschen was Gutes steckt, in anderen mehr oder weniger. Also ich kann ja meinetwegen jetzt im nächsten Film gut werden, wenn er möchte, so, aber
Ich finde das aber eigentlich gar nicht so schlecht, denn es ist nämlich einer meiner Kritikpunkte auch an dem Film, dass der Film ja an und für sich überhaupt gar keine Grautöne hat. Also der erste Teil noch viel weniger als jetzt der zweite Teil. Also zum Beispiel, die Menschen sind einfach nur abgrundtief böse. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Wissenschaftler, der da ein bisschen Bauchschmerzen hat. Ja, aber die haben ja trotzdem alle mitgemacht, ne? Also insofern, die sind ja wirklich nur böse und jetzt im zweiten Teil ja sogar, finde ich, noch krasser, böser als im ersten.
Da gibt's nur diesen einen Meeresbiologen, der ja, genau, so ein bisschen so ist. Aber der macht ja trotzdem, ja, du hast recht,
Er macht ja trotzdem mit. Also er steht ja trotzdem in diesem Wal, in der Walleiche und zapft das Zeug also mit ab. Insofern, so, und ich glaube, dass Miles Quaritch da auch so der Weg sein könnte, dass da vielleicht so der ein oder andere Grauton sich auch mit einschleicht. Und ich vermute auch, jetzt würde ich mal ganz kurz so, wie geht es weiter? Ich habe jetzt dein Skript leider noch nicht gelesen, Lisa, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann den Weg bereitet dafür, dass die Menschheit dann tatsächlich am Ende von dieser Avatar-Filmreihe tatsächlich permanent auf Pandora lebt, aber halt nicht als Besatzer, als Imperialisten, sondern als Teil des Planeten. Und der Weg dahin muss natürlich irgendwie beschritten werden und ich hoffe, dass es dann so auch dann genauso in die Richtung geht, dass es vielleicht ein bisschen mehr Grautöne auch gibt.
Aber sorry, ist nicht Jake der Grauton?
Inwiefern?
Naja, er ist doch einer von den Menschen und er macht ja den Wandel.
Ja, aber er hat ja sich komplett gedreht. Also er
wir
hat
haben
ja tatsächlich
gar nicht mehr
seine
gesehen als Menschen jetzt.
Und er hat ja, ja auch seine eigenen.
Teil. Wir haben ja auch über den ersten Teil jetzt gesprochen und haben gesagt, im ersten Teil gibt es auch keine Grautöne.
Ja, also im ersten Teil war er sozusagen die Veränderung, die wir jetzt vielleicht von Quaritch sehen, so ein bisschen. Außer, dass Jake jetzt nicht so übelst böse war am Anfang.
Aber er hat halt auch seine Mitmenschen erschossen und umgebracht. Also er hat sich halt, die Seiten gewechselt, finde ich.
Aber Jake hat auch noch mal eine ganz andere Motivation, weil er ja querschnittsgelähmt war. Und Quaritch zum Beispiel zu ihm auch meinte, dass er halt, dass die ihm irgendwie seine OP bezahlen oder sowas. Also er war ja als Mensch sozusagen im Rollstuhl. Und hat dann, glaube ich, deswegen auch vor allem mitgemacht. Ist auch.
Ich finde aber trotzdem, dass es halt, weil wir halt eben gerade davon gesprochen haben, dass es halt irgendwie nichts dazwischen gibt und dass alles irgendwie schwarz und weiß ist. Ich finde, der Film ist schon, also da sind wir wieder eben bei dem ersten Teil, der halt eher die klassische Heldenreise ist, ne? Also wirklich der Protagonist, der halt in diese Unterwelt reingeschmissen wird und sich dann halt irgendwie mit der Gegenseite verbündet. Und ich finde, im zweiten Teil gibt es aber eben schon diese Grautöne, unter anderem dadurch, dass eben Quaritch bei der Wahljagd, die finde ich, eine der krassesten Sachen ist, die ich jemals auf dem Bildschirm gesehen habe, wirklich. Also die fand ich so krass einfach nur.
So wie so eine schlimme Naturdoku irgendwie.
Ja, also so wirklich so abartig. Und wir sehen halt, wie er sich so einen Tick davon distanziert, aber auch noch auf so eine eher tendenziell, also ich meine, für seine Verhältnisse sich distanziert, weil er macht es halt auf eine amüsierte Art und Weise. Und er ist eher so, und warum macht ihr das jetzt genau? Also und dafür macht ihr das jetzt? Und das ist für mich halt so ein bisschen der erste Schritt. Und ich finde, da kommt halt schon sowas rein, wo ich halt denke, okay, es gibt halt noch eine Chance. Es gibt irgendwie noch, es gibt noch Möglichkeiten, wie sich das irgendwie verändern kann. Und ich finde, es wird ja aber auch über Spider erzählt.
Ja, das auf jeden Fall. Obwohl ja im Prinzip vordergründig nimmt ja Quaritch Spider sozusagen mit, um ihn auch so ein bisschen zu nutzen, um mehr über die Navi rauszufinden und so. Aber im Endeffekt, auch wenn er, glaube ich, sein Hauptziel, so oder jetzt sein quasi offizielles Ziel so ein bisschen war, ihn so auf seine Seite zu ziehen, war es, glaube ich, trotzdem so ein unterbewusstes, ich nehme ihn unter meine Fittiche-Ding.
Ja, auf jeden Fall. Also die Entscheidung wird ja dann auch gestellt von Neytiri. Also das ist ja auch übrigens eine ganz interessante, das ist ja so eine Catherine Stark Move, irgendwie so ein bisschen
Spider-Move. So, hey, du bist mein Sohn, aber irgendwie doch nicht jetzt.
Naja, aber auch irgendwie, also ich fand schon relativ, also ich fand echt schon hart auch, wie sie dann natürlich irgendwie reagiert. Meinst du
das eine Red Wedding-Szene, oder?
Einfach, dass du John hast.
Oder mit Jon Snow die Sache.
Mit Jon Snow die Sache, okay. Ja. Weil sie natürlich, also er ist der Erste, den sie halt opfern wird, ne? Also da ist am Ende, ist für sie Blut sehr viel dicker als Wasser.
Ich fand das so krass, weil ich mich auch gefragt habe, um wieder auf nächste Filme zu kommen, wie das die Beziehung von den beiden nachhaltig beeinflusst, weil das ja die Adoptivfamilie ist von Spider und wenn vor deinen eigenen Augen deine quasi Mutter sowas durchzieht und dich einfach schneidet mit dem Messer. Ja. Also das ist wirklich schlimm gewesen auch, finde ich auch.
Aber Quaritch trifft in der Sekunde ja eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist ja, sich für seinen Sohn, obwohl er vorher immer wieder betont hat, das ist nicht wirklich mein Sohn, sich dafür zu entscheiden. Und das ist ja eine riesengroße Wandlung in diesem Charakter, was ja dann eben auch dazu führt, warum Spider ja dann irgendwie, fuck, ich muss ihn retten.
Oh ja. Ja, er sagt ja, ich fand das auch super witzig eigentlich, dass man wirklich so diesen Fuck-Moment auch so richtig gesehen hat bei ihm. So, ach, scheiße, ja, ich schwimme ja schon hin und rette ihn. Aber ja, ich muss sagen, durch das Gespräch bin ich jetzt doch gar nicht mehr so. Also ich meine, ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Ich habe auch, wie gesagt, diese Sachen gesehen, warum man das macht und so. Aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie weniger genervt davon, dass es passiert ist als vorher. Also danke.
Dafür sind wir da.
Und ich wollte noch was zu Fabians Erdtheorie sagen eigentlich. Weil ich nämlich gelesen habe, dass der Produzent John Landau oder wie er heißt, gesagt hat, dass in Teil 5 oder spätestens in Teil 5 ein Teil der Story auf der Erde spielen soll. Und dass Neytiri quasi sehen soll, dass auf der Erde oder warum die Erdbewohner sich so verhalten so ein bisschen, dass da so einen Einblick geben soll. Und das hat er wohl wirklich gesagt, weil nämlich anscheinend er erfahren hat dann, dass James Cameron auch schon wieder irgendwas irgendwie erzählt hat. Und dann war er so, ja, dann kann ich ja auch mal was erzählen. Und deswegen, das finde ich ganz spannend und auch cool, weil ich muss an dieser Stelle mal sagen, wir haben ja am Anfang so viel über die ganzen Bilder und so geredet. Und die Unterwasseraufnahmen waren natürlich alle super toll. Aber ein Shot, der mir so in Erinnerung geblieben ist, ist relativ am Anfang des Films. Und zwar, als wir in dieser Raumkapsel im Weltall sind, in 3D. Und dann einfach runtergucken auf Pandora. Und das sah so geil aus, fand ich. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich im Weltall wäre. Also wirklich, ich freue mich ja über solche coolen Weltall-Szenen generell immer. Und ich fand das bei Avatar so toll. Und wenn die zur Erde fliegen, dann müssen die ja irgendwie da hinkommen. Und dann kommen sie bestimmt in einem Raumschiff dahin, was cool aussieht und wo ich das Gefühl haben kann, dass ich drin sitze. Und deswegen unterstütze ich das. Und nur aus diesem Grund. Nein, weil ich mich natürlich auch storytechnisch freue. Aber das wollte ich nochmal kurz anmerken bei der Gelegenheit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja am Anfang sehr skeptisch, als ich gehört habe, da kommen jetzt noch vier zusätzliche Avatar-Filme, wobei ja der erste eigentlich so schön abgeschlossen war. Muss das wirklich sein? Aber dann habe ich jetzt hier Avatar The Way of Water geguckt und jetzt bin ich tatsächlich neugierig. Also wie ich schon gesagt habe, es werden dann insgesamt 5 Filme sein, noch 3 zusätzliche bis 2028. Und genau das habe ich mich nämlich auch gefragt. Es wird so die ganze Zeit oft angesprochen, ja, die Erde stirbt, die Erde ist unbewohnbar. Das will ich eigentlich sehen. Und insofern bin ich da jetzt auch echt gespannt, ob dann irgendwie ein Handlungsstrang dann noch auf der Erde sein könnte. Fände ich cool.
Und ich finde, wir haben auch noch gar nicht zum Beispiel über Kiri so richtig geredet und über ihre Kräfte. Also weil sie kann ja sozusagen sehr intensiv mit der Erde vor der Pandora, also Awa, kommunizieren. Und das werden wir wahrscheinlich im nächsten Film dann auch noch mehr sehen. Ich habe in meinem ominösen Skript, das ich schon erwähnt habe, auch ein bisschen drüber geschrieben, quasi, woher sie das haben könnte. So, also weil sie ja eben auch das Kind von Grace ist. Und Grace ist ja sozusagen in menschlicher Form gestorben und hat sich ja vorher noch so ein bisschen connected mit Pandoras Natur. Und das heißt ja quasi eigentlich, dass sie entweder zu dem Zeitpunkt schon schwanger war und dann quasi diese Verbindungseinfluss auf Kiri irgendwie raufgekommen ist, oder dass sie gerade durch Pandora eigentlich erst Kiri bekommen hat. So. Mhm. Also es könnte sein, dass es so eine Art Verbindung gibt. Und wir haben ja auch gesehen, wie Kiri mit ihrer Mom, also Sigourney Weaver mit Sigourney Weaver, geredet hat. Und da bin ich auch ganz gespannt, was wir da noch erfahren und ob sie vielleicht auch noch andere Fähigkeiten zeigt, sozusagen.
Was ich mega stark fand, ist, dass auch eine Kiri halt eben nicht komplett ohne Schuld da durchgeht. Weil man könnte jetzt irgendwie erwarten, dadurch, dass sie halt so ein bisschen diese göttliche Präsenz hat, dass sie halt jemand ist, der halt niemanden umbringt. Aber sie bringt ja Menschen auch um jetzt in diesem Film.
Mit den
Film.
Pflanzen da, ne?
Mit den Seeanemonen. Und das fand ich echt auch ziemlich krass. Weil ich meine, sie hätte sie auch einfach nur irgendwie in diesem zerstörten U-Boot dann lassen können. Aber nein, sie lässt die Seeanemonen sich dann halt auch noch wirklich irgendwie fesseln.
Zerquetschen. Hatte sie gar nicht so eine krasse Reaktion darauf, wie als, habe ich seinen Namen wieder vergessen, der jüngere Bruder, der hat, glaube ich, auch mal irgendwann irgendwie umgebracht und der hat sich noch so umgedreht oder noch so schockiert geguckt von wegen so, ich habe gerade jemanden umgebracht. Und Kiri so, la la la, Seeanemonen.
Ich habe das verdient.
Kann
ich
mich nicht dran erinnern.
Ja.
Ich find's übrigens ein bisschen nervig, dass sie Kiri heißt, weil ich immer an diesen Frischkäse denken muss. Das ist mir leider sogar die Stimmung killer, aber das ist ein ungünstiger Name für mich.
Ich habe noch eine größere Sache, und zwar, also erstmal fand ich Ronal, die Figur von Kate Winslet, mega cool.
Stimmt.
Und ich fand es auch, sowieso Kate Winslet, aber auch vor allen Dingen irgendwie dieses, ich fand es einfach stark, dass dann irgendwie ihr Mann dann eben Tonobaris zu ihr sagt, irgendwie, ihr bleibt mal schön zu Hause, bist ja schwanger, und sie so, was, nein?
Lol, nein.
Ich bin natürlich dabei und kämpfe da irgendwie auch.
Ja, die fand ich auch cool.
Erstmal total stark und mega cool, aber dann ist euch das auch so gegangen bei diesem ganzen Showdown am Ende. Ich war so, wo sind die denn jetzt auf einmal alle?
Ja. Das wollte ich eigentlich,
genau,
hatte ich auch noch als Plothole aufgeschrieben, aber ich habe gedacht, da die Zeit ja jetzt so weit fortgeschritten ist, lasse ich das mal. Aber ja, klar, im Finale verschwinden die mit Kaina einfach.
Die waren so, lol, tschüss, Leute, tschüss. Das ist nicht mehr unser Problem hier.
Das war tatsächlich.
Das Ende könnt ihr klären.
Also James Cameron ist ja eigentlich so ein Meister von der Inszenierung von Action-Szenen, aber das ist mir echt aufgefallen.
Ja. Vielleicht haben sie da aus Versehen Material verloren, das wurde aus Versehen gelöscht und dann konnten sie es nicht mehr benutzen. Und,
ja, bestimmt.
Das ist bestimmt lag's. Die Erklärung.
Ja.
James Cameron hat so Delete aus seiner Festplatte, so ups, habe ich gerade mal das ganze Matt Kaina-Material gelöscht.
Ja.
Es gab leider kein Backup. Naja.
Und was ich auch noch ganz cool fand, war, dass bei dieser ganzen Schiffsszene er sich selbst zitiert hat. Also ist euch das aufgefallen, dass sogar der Soundtrack irgendwie in Titanic-Vibes aufgreift?
Nee, das war nicht aufgefallen.
Und dieses Schiffshämmern, dieses metallische Geräusch, hat er in Titanic auch die ganze Zeit benutzt. Und auch von den Kameraeinstellungen hat er wahnsinnig viel sich selbst zitiert.
Und wenn man es kann. Also.
Ja, genau. Ich habe mir auch gedacht, genau, wenn man es kann, dann macht man es halt. Das ist schon...
Ja. Nee, das mit dem Soundtrack ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe auch schon ähnliche Kameraeinstellungen erkannt. So beim sinkenden. Was ist das mit James Cameron und sinkenden Schiffen? Naja.
Jetzt muss ich vielleicht doch nochmal in Avatar reingehen, weil das habe ich nämlich tatsächlich nicht gesehen. Aber es ist auch schon länger her, dass ich Titanic geguckt habe, insofern.
Seit ich Avatar geguckt habe, gestern. Ja. Nee, Titanic habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, im Studium auch irgendwie das letzte Mal.
Interessanterweise finde ich, ist Titanic so ein Film, der sich bei mir so krass festgebrannt hat. Da hat sich irgendwie, also da habe ich so viele Bilder einfach, haben sich in meinem Kopf so krass einfach eingebrannt.
Ich habe das nicht so doll, weil ich den richtig spät erst geguckt habe und Leute so waren, Lisa, wieso hast du Titanic noch nicht geguckt, was ist los mit dir? Und deswegen habe ich den dann eigentlich auch nur geschaut.
Ja, ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, dass ich ihn zu einer Zeit im Kino gesehen habe, wo man sowas einfach noch nicht gesehen hatte.
Ja, ich habe ihn halt im Fernseher auch einfach gesehen dann halt, weil ich 1997 3 war.
Kommt du dann nicht direkt ins Kino gegangen? Verstehe ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Komisch.
Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie euch denn Avatar 2 gefallen hat. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, also diese Podcast-Ausgabe, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcasts oder folgt uns bei Spotify. In diesem Jahr hören wir uns noch einmal, ein letztes Mal. In der nächsten Folge wird es dann um Glass Onion geben. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.